Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Vor 5 Jahren habe ich zum ersten Mal einen Roman von Sabrina Janisch gelesen und war sehr begeistert von diesem Buch. Die Goldene Stadt heißt dieser Roman, spielt in Peru im 19. Jahrhundert und erzählt von der Suche nach der Goldstadt der Inka, nach El Dorado. Jetzt gibt es einen neuen Roman von Sabrina Janisch. Sibir ist der Titel. Der spielt auf einem anderen Kontinent in einer anderen Zeit. Aber ich habe das Buch wieder so begeistert gelesen wie Die Goldene Stadt, Frau Janisch. Seien Sie willkommen in der Lesart.
Guten Morgen, hallo.
Ihr neuer Roman Sibir, der hat viel mit Ihrer Familiengeschichte zu tun. Erzählen Sie uns doch erstmal bitte davon. Was verbindet das Buch denn mit der Geschichte Ihrer Familie?
Ja, sehr gern. Also tatsächlich war die eigene Familienbiografie der ursprüngliche Impuls, dieses Buch zu erzählen. Denn tatsächlich war es so, dass mein Vater, der 1942 geboren wurde, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen mit seiner Mutter und seinen Großeltern von der Sowjetarmee deportiert wurde. Sie haben es genannt nach Sibirien, heute würde man sagen Kasachstan. Und mein Vater hat mir schon als Kind so vieles aus seiner Kindheit erzählt, sodass ich für mich rückblickend das fast mit meiner eigenen Kindheitserinnerung verwebt. Und ich glaube, dieser Eindruck führt genau auch zum Konstrukt, zum Konzept des Romans.
Sie haben jetzt auch ausgiebig recherchiert für das Buch, unter anderem zur Geschichte eben der vielen nach Kasachstan verschleppten Deutschen. Wie gut ist diese Geschichte eigentlich aufgearbeitet und dokumentiert?
Ja, dokumentiert wurde sie immerhin vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages und da findet man einige eventuell belastbare Zahlen und aus diesem Bericht geht tatsächlich hervor, dass konservativen Schätzungen zufolge etwa 300.000 bis 800.000 deutsche Zivilgefangene, nicht Kriegsgefangene, das ist ein Unterschied, sondern Zivilgefangene verschleppt wurden und nach Sibirien, nach Kasachstan, Zentralasien verbracht, wo sie teils in Lagern interniert wurden oder aber einfach in der Steppe ausgesetzt, so wie etwa meine Familie, und dann schauen mussten, wie sie überlebten.
Sie waren auch in Kasachstan, außerdem in Kirgisistan. Was für Ihre Recherchen, was haben Sie sich dort angesehen?
Ja, für mich war es natürlich das Emotionalste, tatsächlich dieses Steppendorf aufzusuchen, in dem mein Vater aufgewachsen ist. Ich hatte einen fantastischen kasachischen Guide, der mir zur Seite stand und der auch meinen Eifer und auch meine Emotionalität sehr gut nachvollziehen konnte, wie überhaupt die Kasachen ein ganz, wirklich ein ganz freundliches und gastfreundliches Volk sind. Also das war für mich wirklich ganz berührend. Und in diesem Dorf haben wir alles daran gesetzt, dieses Haus zu finden, in dem meine Familie zuletzt gewohnt hatte. Und wir haben es gefunden, mittlerweile halb eingestürzt. Aber das war für mich so, als könnte man tatsächlich Historie berühren. Das war für mich was ganz Besonderes.
Jetzt hätten Sie für den Roman zum Beispiel die Geschichte Ihrer Recherche erzählen können. Man hat ja jetzt in Ihrem kurzen Umriss gehört, wie viel da drin stecken würde. Auch Sie haben sich aber entschieden, das jetzt weiter wegzurücken vom Realen. Ihr Roman, der hat zum Teil so einen sagenhaften, manchmal fast etwas fantastischen Ton. Zum Beispiel erzählen Sie mal, wie der Steppensturm Buran aus der kasachischen Steppe wieder bis nach Deutschland zu reichen scheint. Warum haben Sie sich für diesen Ton entschieden?
Ja, ich glaube, das erschien mir am schlüssigsten, was die Größenordnung jener Geschichten anging, die mein Vater mit mir geteilt hat. Also da war stets vielleicht eine Ahnung von Wunder oder zumindest von tiefer Verwunderung, dass man überhaupt überlebt hat. Und diese Verwunderung und diese ungewohnte Größenordnung, die bezog sich eigentlich auf alle Phänomene der Steppe, auf die Schlangen, die da lebten, die Steppenwölfe, der Steppenfluss, der Schneesturm, das Tauwetter, wenn es einsetzt. Alles war so unerhört riesig, mächtig und gewaltvoll. Und ich denke, diese Verwunderung, die ich als Kind verspürt habe bei diesen Geschichten, die ist eingeflossen in den Ton, den ich für diesen Roman gefunden habe.
Bei dem, was Sie sagen, denke ich jetzt an etwas, was Sie erzählen in dem Roman, dass es einen so unglaublichen Frost gibt, ich glaube minus 40, minus 50 Grad, dass die Bäume gesprengt werden von dem Frost und dann wie Kanonenschläge nachts im Winter durch die Steppe hallen. Das hat sich mir sehr eingeprägt. Und eingeprägt hat sich für mich auch eine Szene, ich habe sie vorhin schon mal kurz angerissen, die auch ziemlich typisch ist für das Buch, würde ich sagen. Da erinnert sich die Erzählerin Leila an einen Schulbesuch ihres Vaters. Sie ist selbst in der 2. Klasse, da sitzen Eltern und Kinder im Klassenzimmer. Die Lehrerin erzählt etwas, dann klopft es an der Tür, es wird nicht gleich aufgemacht, klopft es nochmal lauter, eindringlicher, fordernder. Und da springt der Vater auf, reißt das Fenster auf, springt aus dem Fenster und rennt davon. Eine irre Szene. Und was löst das aus in dieser 8-jährigen Leila?
Ja, ich denke, als Leser ist es das erste Mal, dass wir das mit Leila zusammen erleben. Vielleicht ist es für Leila selbst nicht unbedingt das erste Mal, aber für den Leser eben, dass wir den Eindruck bekommen, diese Zeitebenen, die spiegeln sich und sind irgendwie einander ein Echoraum. Die Kindheit damals in den 1940er Jahren mit eben dieser Deportation und dieser Anwesenheit in Kasachstan und die Kindheit in Niedersachsen, die Leila nennt es so viel zahmer, runtergerechnet, für sie konventioneller erscheint, wofür sie sich auch ein bisschen schämt, glaube ich. Und diese Szene, die nimmt diese Spiegelung oder dieses Echo aus der Vergangenheit auf und spricht auch gleichzeitig ein Dilemma an, jener Rückkehrer aus Sibirien, jener zurückgekehrten Zivilgefangenen. Denn es wird dann gesagt, ja, der Josef Ambacher, der ist eben Rückkehrer aus Sibirien, der war verschleppt worden. Und dann sagt einer der anderen Väter, es ist Elternsprechtag, sagt einer der anderen Väter, ja, nur das wird seine Gründe gehabt haben, dass die verschleppt wurden. Mhm. Und diese Kriminalisierung jener Rückkehrer hat, glaube ich, zu großer Scham, Angst und Sorge geführt und zu Schweigen.
Mhm. Und es steckt aber auch drin, so eine Lebensangst, die der Vater gehabt haben muss, also dass er in diesem Klopfen offenbar da eine Panik in ihm aufstieg, er könnte wieder abgeholt werden oder irgendetwas Schreckliches könnte passieren, oder?
Ja, ich denke, das sind so in kleinere Dispositionen und Attitüden verpackte Traumata. Mhm. Dass ein Trauma nicht manifest als große Bürde nonstop durchs Leben getragen wird. Denn das sind ja höchst funktionale Menschen, die ihren Berufen nachgehen, die in einem Haus wohnen, eine Familie gründen. Das funktioniert ja alles an sich. Aber mir scheint es, dass so ein grundlegendes Trauma in kleinere Schrullen, in kleinere Eigenarten, Merkwürdigkeiten runtergerechnet werden können.
Ihr Roman hat zwei Ebenen. Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet. Also es gibt die sozusagen historische Ebene. Das ist die Geschichte der Verschleppung dieser Familie, der Zugfahrt in Viehwaggons nach Kasachstan. Dauert ewig, sterben ganz viele Menschen auf diesem Weg in diese Verschleppung, Verbannung. Dann das Ankommen in Kasachstan, die ersten Jahre. Die Rückkehr reißen Sie nur einmal ganz kurz an. Also das ist die eine Zeitebene. Die andere ist eben 90er Jahre so ungefähr. Die junge Leila wird groß in einem Dorf in Niedersachsen. Wenn wir nur mal ganz kurz zurückschauen, aber auf die Zeit in Kasachstan, was haben Sie da zu erzählen versucht? Was haben Sie zu zeigen versucht auf der Ebene des Romans, der in der Zeit spielt?
Also man könnte natürlich sagen, es ist maßgeblich ein Roman über Kindheiten, über Traumata, über Verschleppung. Aber eigentlich für mich, wenn ich selber dieses Buch in die Hand nehme, es ist eigentlich ein Roman über Freundschaften. Denn in Kasachstan versuche ich zu schildern, wie wichtig es für jenen jungen Josef Ambacher war, diesen kasachischen Freund Tahavi zu haben. Und diese Liebe, die er erfährt von dem Freund und seiner Familie, von seiner Mutter, das war etwas, was ihn maßgeblich am Leben erhalten hat, physisch und auch psychisch vor allem. Da quasi jemanden an der Seite zu haben. Und Gleiches gilt für Leila, die fast eine Art zwillingsgleichen Freund hat, mit dem sie so viel teilen kann und mit dem sie zusammen diese Randständigkeit in Niedersachsen erlebt.
Und dieser Freund Arnold kommt eben auch aus so einer Familie mit einer kasachisch-sowjetischen Geschichte. Die beiden, die scheinen jetzt in dieser bundesdeutschen Gegenwart der 90er Jahre, die scheinen ganz viel nachzuempfinden oder auch nachzuspielen aus der Erfahrung ihrer Familien. Sie legen zum Beispiel Verstecke an mit Proviant für schlechte Zeiten und sie fürchten immer etwas, was sie wie ihre Familien die schwarze Stunde nennen. Was ist denn die schwarze Stunde?
Ja, die schwarze Stunde, die scheint so etwas zu sein wie der schlimmstmögliche Fall, der eintreten kann. Ich denke, für den Josef Ambacher war es dieser Gedanke, der ihn nie wieder losließ, sein Haus und seinen Wohnort unter Zwang verlassen zu müssen. Und ich denke, diese Unrast und auch diese Skepsis bezogen auf das eigene, ja, auf das eigene Leben, auf die eigene Grundlage, die hat sich auch auf die Kinder übertragen, die gleich gleichzeitig diesen Notfall, eine Krise, Emergency, die das gleichzeitig unsäglich fürchten, aber fast auch herbeisehen, weil sie sich endlich selber bewähren wollen.
Jetzt erzählt der Roman die ganze Zeit ja von Erinnerungen, von Geschichten, die aus der Vergangenheit bis in die Gegenwart reichen. Und dann gibt es aber einen ganz entscheidenden Umbruch, denn es gibt einen Moment, wo sich der Vater entschließt, alle Erinnerungen zu verbrennen. Er macht ein riesiges Feuer, wirft alles rein, was irgendwie mit dieser Geschichte der Verbannung oder überhaupt mit der sowjetischen Geschichte zu tun hat. Matrioschkas, Tagebücher, Möbel, alles. Und die Jüngeren, die das beobachten, also Leila und ihr Freund Arnold, die sind furchtbar wütend und sagen, das war unser Erbe, wir hatten ein Recht darauf. Was bewegt denn den Vater, das alles zu verbrennen auf einmal?
Ja, ich denke, diese physische Masse von all diesen Gegenständen, die er da aus Russland, aus Kasachstan, aus Zentralasien irgendwie herbeigeschafft hatte oder die sich gehalten hatten, die sind emblematisch für jeweils unterschiedliche Dinge. Für den Josef Ambacher stehen sie für die Wunden der eigenen Geschichte und auch für die eigene Haltlosigkeit in gewissem Sinne, was Weltgeschichte und Verwerfungen angeht. Das war für ihn die Gelegenheit oder die Aussicht auf einen endgültigen Cut, dass er ein neues Kapitel für sich selber aufschlagen möchte, dass er selbst bestimmt vielleicht endlich einmal schreiben darf. Und für die Kinder standen diese Gegenstände emblematisch für ihr Erbe tatsächlich und überhaupt nicht für eine Art von Haltlosigkeit, sondern egal wie traumatisch und unfreiwillig all das gewesen sein mochte, sind sie doch ihr Geschichtserbe im Sinne von Geschichten.
Wenn ich das mal auf Sie übertragen darf, haben Sie sich jetzt mit dem Roman Ihr Familienerbe wieder angeeignet in einem gewissen Sinn?
Ja, also das ist etwas, was einen grundsätzlich begleitet, denke ich. Und wie man dazu steht, das verändert sich, nehme ich an, mit jedem Lebensjahrzehnt, das man hinter sich bringt. Aber grundsätzlich war ich, denke ich, an einem Punkt, wo ich dieses Thema selbstbewusst und auch als Schriftstellerin als Sujet anfassen konnte und weniger als eigene Wunde oder Therapie.
Sibir heißt der Roman von Sabrina Janisch. Im Rowohlt Berlin Verlag ist er erschienen mit 350 Seiten. 24 Euro ist der Preis für diesen neuen Roman, der gestern erschienen ist. Frau Janisch, vielen Dank bis hierher, aber Sie bleiben noch bei uns. Ja, wir reden noch über andere Dinge.
Sehr gerne.